Ich würde heute gerne mit euch zwei Begebenheiten aus dem Leben von Jesus anschauen, aus denen wir hoffentlich für unser Leben auch viel lernen können. Und diese Begebenheiten spielten sich zu einer Zeit ab, wo Jesus mit seinen 12 Jüngern von Stadt zu Stadt, von Ort zu Ort zog und ihnen, den Menschen, das Evangelium predigte. Also er predigte ihnen von dem Reich der Himmel. Und als sich dann einmal eine große Volksmenge wieder versammelt hatte, weil sie hören wollten, was Jesus zu sagen hatte, da fing er dann an, mit ihnen in Gleichnissen zu reden. Das hatte wahrscheinlich damit zu tun, dass er vorher irgendwie eine Ablehnung erfahren hatte von den geistlichen Eliten. Jedenfalls erzählte er ihnen dann das Gleichnis vom Seemann, das uns wahrscheinlich allen sehr gut bekannt ist. Und in diesem Gleichnis wird uns ja ganz deutlich gezeigt, dass Gottes Wort durch die Predigt wie so eine Art Samen ausgestreut wird und in unser Leben hineinkommen kann und Rettung bewirkt. Die Qualität unseres geistlichen Lebens hängt aber dann davon ab, ob wir dieses Wort Gottes mit ehrlichem Interesse aufnehmen und nicht nur aufnehmen, sondern auch wirklich das Wort ausleben. Es unser Leben durch und durch prägt. Und ich denke, da können die meisten mir an dem Punkt zustimmen. Aber was ist eigentlich, wenn ich mich fürchte, wenn ich Angst habe, wenn ich mich gar nicht so richtig traue, so zu leben, wie das Wort Gottes es von mir verlangt? Was ist, wenn mein Leben mir einfach irgendwann zu viel geworden ist? Wenn ich irgendwie den Eindruck gewonnen habe, dass Gott gerade schläft und nicht sieht, wie ich hier versuche, mein Leben mitten in einem Sturm irgendwie zu meistern? Und dann kann ich euch nur sagen, ihr dürft dann nicht den Mut verlieren. Weil Jesus selbst hat uns gesagt in Johannes Kapitel 16, Vers 33, dass wir in dieser Welt Bedrängnisse haben werden. Aber wir dürfen guten Mutes sein, denn er, Jesus, hat diese Welt überwunden. Und wir alle wissen, dass diese Welt nicht oder noch nicht dieses Paradies ist, das auf uns wartet. Und auch wir Christen nicht gegen Probleme und Schwierigkeiten irgendwie absolut versichert sind. Wenn ich jetzt oder wenn wir alle an die Katastrophe in der Türkei und Syrien denken müssen, ist es natürlich auch so, dass dort unsere Glaubensgeschwister genauso von dieser Naturkatastrophe betroffen sind wie alle anderen Menschen auch. Aber Jesus hat diese Welt überwunden und er hat uns in seinen Sieg mit einbezogen. Jetzt kann man sich mal fragen, was heißt das denn, diese Welt zu überwinden? Wie kann man als Überwinder aus diesem Kampf hervorgehen? Und auch darauf hat die Bibel eine Antwort. Sie sagt uns nämlich, dass das durch Glauben geschieht. Unser Glaube ist der Sieg, der diese Welt überwunden hat. Das schreibt uns Johannes in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4. Und dazu, zu diesem Thema, möchte ich gerne, wie gesagt, mit euch zwei Begebenheiten aus dem Leben von Jesus anschauen. Sehr bekannte Geschichten. Und ich lese dazu erstmal aus Lukas, Kapitel 8, zunächst einmal die Verse 22 bis 25. Lukas Kapitel 8, die Verse 22 bis 25. Und es geschah an einem der Tage, dass er und seine Jünger in ein Schiff stiegen, und er sprach zu ihnen, also Jesus, lasst uns ans andere Ufer des Sees fahren, und sie fuhren ab. Auf der Fahrt aber schlief er ein. Da fiel ein Sturmwind auf den See, und das Schiff füllte sich, und sie waren in Gefahr. Da traten sie hinzu, weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Er aber stand auf und befahl dem Wind und den Wasserwogen, und sie legten sich, und es wurde still. Da sprach er zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie aber fürchteten und verwunderten sich und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser befiehlt und sie ihm gehorsam sind? Diese Begebenheit wird uns insgesamt in drei Evangelien beschrieben, also auch im Markus- und Matthäus-Evangelium. Und es ist immer hilfreich, wenn man ein gesamtes Bild irgendwie sich verschaffen möchte, auch dann die Parallelstellen zu lesen. Und so finden wir im Markus-Evangelium, dass er uns beschreibt, dass diese Begebenheit sich am Abend abgespielt hat. Also wir erinnern uns, Jesus zog mit seinen Jüngern umher, von Stadt zu Stadt, die Volksmenge hörte ihnen zu, sie standen, sie waren unterwegs und jetzt am Abend sehr vermutlich müde und erschöpft. Und dann kommt Jesus zu seinen Jüngern und sagt, so, wir steigen jetzt in dieses Schiff und fahren ans andere Ufer. Und ich stelle mir vor, das ist jetzt nicht so einfach, wie wenn man jetzt sagen würde, okay, wir steigen ins Auto und fahren jetzt von Gifhorn nach Braunschweig, sondern damals so ein Schiff, mit so einem Schiff zu fahren, hatte natürlich auch mit körperlicher Anstrengung zu tun. Und wenn ich mich mal in die Lage der Jünger versetzen würde, wäre ich wahrscheinlich sofort dazu geneigt, irgendwie eine Ausrede zu finden, zu sagen, nee, lass uns das doch morgen machen, es ist jetzt abends, wir sind müde, wie auch immer. Jedenfalls haben die Jünger nicht so reagiert, sondern sie sind dieser Aufforderung Jesu sofort und ohne Widerrede nachgekommen. Also sie haben genau das getan, was Jesus von ihnen verlangt hat, nämlich auf dieses Schiff zu steigen, auf den See zu fahren, um ans andere Ufer zu kommen. Also sie folgen Jesus nach und lassen alles andere buchstäblich hinter sich zurück. Und als sie dann auf diesem See waren, also quasi während ihrer aktiven Nachfolge, da bricht auf einmal ein Sturm los. Und ich denke, die Israel-Experten unter uns könnten uns die örtlichen Begebenheiten viel, viel besser beschreiben. Aber das, was ich herausgefunden habe, ist, dass dieser See Genezareth, auf dem sie sich ja befunden haben, der ist an zwei Seiten von Bergen und Hügeln umgeben. Und von diesen Seiten kommt in unregelmäßigen Abständen immer ein Wind diese Berge und Hügel hinunter auf das Wasser und wirbelt das auf und es kommt dann wirklich zu einem plötzlich auftretenden Sturm. Und diese Winde, diese Stürme sind völlig unvorhersehbar. Also der See kann in dem einen Moment völlig ruhig sein, war wahrscheinlich auch so, als sie auf das Boot gestiegen sind, war gar nicht absehbar, dass das passieren sollte, aber im nächsten Moment bricht auf einmal ein Sturm los. Und genau in diese Situation sind dann die Jünger mit Jesus hineingeraten. Und sie finden sich auf einmal in einer sehr, sehr dramatischen Situation wieder, weil das Boot füllt sich mit Wasser und die Jünger schaffen es nicht mehr, dieses Wasser aus dem Boot zu entfernen. Im Matthäus-Evangelium, in der Parallelstelle, lesen wir, dass das Boot von Wellen bedeckt wurde. Also das Boot wurde von den Wellen hin und her gerissen und jedes Mal, wenn eine Welle an das Boot geschlagen ist, kam das ins Boot hinein und es war nicht möglich, das Wasser aus dem Boot herauszuschöpfen. Also es war eine wirklich lebensgefährliche Situation, in die sie hineingeraten sind. Und man muss auch bedenken, bei den Jüngern, bei einigen von ihnen zumindest, handelt es sich ja um Fischer, also wirklich um Profi-Seefahrer, die diese Lage ja eigentlich sehr gut einschätzen konnten. Und sie waren bestimmt vorher auch schon mal in ein Unwetter geraten und wahrscheinlich auch in dieser Situation vertraut. Aber diesmal war es irgendwie anders. Denn sie bekommen Angst um ihr Leben und wissen auch nicht mehr weiter, wie sie mit ihren Fähigkeiten, die sie erlangt haben, sich noch aus dieser Situation befreien können. Und jetzt kommen sie zu Jesus, der während diesem ganzen Vorgang eigentlich für uns wahrscheinlich nicht nachvollziehbar einfach schläft. Und sie sagen ihm, dass sie sterben werden. Und im Markus-Evangelium lesen wir, diesen Hilferuf der Jünger in einer sehr emotional anklagenden Form, weil sie werfen Jesus vor, dass es ihnen ja gar nicht kümmert, dass sie gerade dabei sind, zu sinken und zu sterben. Wie schon gesagt, Christsein und Nachfolge bedeutet nicht, dass man gegen Schwierigkeiten versichert ist. Auch die allertreuesten Christen sind, wie gesagt, wie alle anderen Menschen auch diesen Schwierigkeiten unterworfen. Sie können Schicksalsschläge erleiden, sie können alles wirklich verlieren, ihre Familie verlieren, ihre Häuser verlieren, wir das erleben. Aber auch wir sind natürlich von Schwierigkeiten nicht verschont, können auch in Depression verfallen oder irgendwie hilflos mit ansehen, wie Menschen sich von uns abwenden, nichts mehr mit uns zu tun haben wollen. Man kann sagen, das Leben ist oft nicht wirklich fair. Oder wie Jesus es ausgedrückt hat im Johannesevangelium, dass wir in dieser Welt Drangsal haben werden. Und das ist wirklich eine Realität. Und trotzdem tadelt Jesus seine Jünger hier. Aber warum macht er das? Ist ihre Angst, ihr Hilferuf hier, ihre Verzweiflung, ist das Sünde? Wir lesen doch das in dem Text, dass sie wirklich in einer lebensgefährlichen Situation waren und sie sind davon ausgegangen, dass sie sterben müssen. Er kann sich ja die Frage stellen, darf ich gar nicht zu Jesus schreien, wenn ich in Not bin? Ist mein Gebet um Hilfe schon irgendwie ein Zeichen von Unglaube? Und diese Geschichte soll uns eigentlich zeigen, dass Jesus die Macht über Leben und Tod hat. Er musste nur etwas sagen und schon war das Leben der Jünger gerettet. Und auch wenn wir diese Furcht und die Angst der Jünger wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen können, ist sie eigentlich nicht logisch. Wir können uns ja fragen, wussten die Jünger nicht, dass Jesus der Messias ist? Hatten sie wirklich Angst, dass irgend so ein Sturm auf dem See Genezareth den göttlichen Plan zur Rettung der gesamten Menschheit vereiteln könnte? Und Jesus hat seine Jünger nicht dafür getadelt, dass sie bei ihm Hilfe gesucht haben, sondern dass sie es aus Unglauben heraus getan haben. Sie haben ja Jesus nicht geweckt, weil sie erwarteten, dass er ihnen wirklich helfen kann, sondern einfach, weil sie gar keinen Ausweg mehr gesehen haben, wie sie mit ihren Fähigkeiten selbst aus dieser Situation herauskommen konnten. Dass sie es Jesus nicht zugetraut haben, dass er ihnen tatsächlich helfen kann, wird aus ihrer Reaktion und ihrer Verwunderung, die wir dann später gelesen haben, erkennbar. Und wisst ihr, Angst an sich ist nicht das Problem. Keiner von uns muss irgendwie in einem Boot stehen, das gerade dabei ist zu sinken und sagen, ja, kein Problem, das wird alles schon irgendwie gut. Wir brauchen die Realität um uns herum nicht verdrängen oder ausblenden. Es gibt einfach Situationen, in denen auch wir Christen wirklich an die Belastungsgrenze und darüber hinaus gebracht werden. Das Problem beginnt aber da, wo wir glauben, dass irgendein Sturm in unserem Leben das Recht hat, unser Schicksal zu besiegeln. Unglaube beginnt da, wo wir Gott nicht mehr zutrauen, dass er uns retten kann. Wo wir denken, dass er hilflos ist. Weil, wenn wir uns mal überlegen, wir bekennen den Herrn als Schöpfer des ganzen Universums, auch unseres Lebens. Und trotzdem denken wir oft, also so geht das auch mir, sehr häufig, dass er mich und meine persönlichen Lebensumstände irgendwie nicht sieht oder vergessen hat. Dass er nicht sieht, wie ich gerade dabei bin, mit meinem Boot zu sinken. Und Jesus rettet seine Jünger und auch uns, die wir heute diese Begebenheit lesen, vor dieser Idee, dass unser Leben irgendeinem blinden Schicksal unterworfen ist, dem wir hilflos ausgeliefert sind. Er ist es, der Herr jeder Lebenslage ist und bleibt. Und das ist die Realität, die wir trotz der realen Probleme, die wir haben, hier an der Stelle niemals vergessen dürfen. Ne, und ein schlauer Bruder hat einmal dazu etwas gesagt, das will ich euch gerne mal weitergeben. Er sagte, Glaube sieht durch den Schleier der Furcht hindurch auf Jesus und weiß, dass er retten kann. Glaube sieht durch den Schleier der Furcht hindurch auf Jesus und weiß, dass er retten kann. Und das ist, beziehungsweise das sollte, der Blick von Überwindern auf das Leben sein. Unser Glaube nimmt uns die grundlose Furcht, dass eine Macht in unser Leben hineinbrechen könnte, die stärker ist als der Jesus Christus selbst. Wir werden Stürme erleben, das ist ganz sicher. Aber wir dürfen sie als das sehen, was sie sind, nämlich ja, unvermeidbare Bestandteile dieser gefallenen Welt, die unseren Unglauben provozieren wollen. Und einen zweiten Aspekt der Rettung beziehungsweise der Überwindung durch Glauben, den finden wir dann in der zweiten Begebenheit, die im Anschluss an diese Geschichte passiert ist. Und hier wird uns gezeigt, dass Gott uns auch vor den Einflüssen des Widersachers, der uns zerstören will, rettet. Und dazu lese ich einfach weiter ab Vers 26 erstmal bis zum Vers 34. Also Lukas 8, Verse 26 bis 34. Und sie fuhren in das Gebiet der Gadarener, das Galiläa gegenüberliegt. Und als er ans Land gestiegen war, kam ihm ein Besessener aus der Stadt entgegen, der seit langer Zeit Dämonen hatte und keine Kleider mehr trug und sich auch in keinem Haus aufhielt, sondern in den Gräbern. Als er aber Jesus sah, schrie er, warf sich vor ihm nieder und sprach mit lauter Stimme, »Was habe ich mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten? Ich bitte dich, quäle mich nicht.« denn er hatte dem unreinen Geist zuvor geboten, von den Menschen auszufahren, denn der hatte ihn schon lange Zeit in seiner Gewalt und man hatte ihn mit Ketten gebunden und mit Fußfesseln verwahrt, aber er zerriss die Fesseln und wurde von dem Dämon in die Einöde getrieben. Jesus aber fragte ihn und sprach: Wie heißt du? Er sprach: Legion, denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Und er bat ihn, er möge ihnen nicht befehlen, in den Abgrund zu fahren. Es war aber dort eine große Schweineherde an dem Berg zur Weide, und sie baten ihn, dass er ihnen erlaube, in jene zu fahren. Und er erlaubte es ihnen. Da fuhren die Dämonen von den Menschen aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinunter in den See und ertrank. Als aber die Hirten sahen, was geschehen war, flohen sie und gingen hin und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Ja, wir sehen hier, dass es neben den Naturgewalten, denen wir unterliegen, auch noch andere Kräfte gibt, die einen Menschen zerstören können, nämlich geistliche böse Mächte. Und der uns hier beschriebene Mann ist ein, ja, eher extremes Beispiel für einen Menschen, der überhaupt keine Kontrolle mehr über sein Leben hat. Wisst ihr, der Heilige Geist, der in uns ist, der hilft ja einem Menschen im Kampf gegen die Sünde, hilft ihm, seine Persönlichkeit zu entwickeln und gibt ihm die Würde. Und ein dämonischer Geist, der tut genau das Gegenteil, wie wir hier sehen. Er raubt einem Menschen die Würde, die Selbstbeherrschung und entmenschlicht ihn sozusagen. Und wo sich Menschen auf die Lügen des Widersachers einlassen, da gibt es in der Regel keine Selbstbeherrschung und auch keine Persönlichkeit mehr. Aber auch wenn dieser Mann hier ein ja, wirklich extremes Beispiel ist, wird doch jeder Mensch auf die eine oder andere Weise ja vom Satan beeinflusst und braucht hiervon Rettung. Und Jesus rettet diesen Mann von dem bösen Einfluss und befreit seine Seele. Und diese Heilung hier ist ja mehr als nur eine Geschichte ja, der Befreiung eines Menschen, eines besessenen Menschen, weil in den nächsten vier Versen berichtet uns Lukas über die ja eigentlich völlig unverständliche Reaktion der Menschen, die das mitbekommen haben. Sie sehen wirklich mit eigenen Augen, wie Jesus frei machen kann und frei gemacht hat, wägen die Kosten ab und entscheiden sich dafür, Jesus wegzuschicken. Und Jesus geht dann auch. Und dazu lese ich dann die Verse 35 und 37. Da gingen sie hinaus, um zu sehen, also nachdem sie erfahren haben, dass der Mensch befreit wurde, da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu sitzen, und sie fürchteten sich. Da bat ihn die ganze Volksmenge aus der umliegenden Gegend der Gadarener, von ihnen wegzugehen, denn es hatte sie eine große Furcht ergriffen. Er aber stieg in das Schiff und kehrte zurück. Ja, wieder lesen wir etwas von Furcht und Angst. Aber was war denn hier eigentlich so furchterregend? Wovor haben sich denn die Menschen hier so sehr gefürchtet? Was ist eigentlich an einem Mann, der vorher irgendwie nackt und verrückt auf dem Friedhof gehaust ist und jetzt auf einmal vernünftig angezogen zu Jesu Füßen sitzt, denn so furchteinflößend? Nichts natürlich. Es bleibt also dann nur der Umstand, dass sie Angst hatten vor Jesus selbst. Sie hatten Angst vor seiner übernatürlichen Macht, Dämonen auszutreiben. Sie haben es einfach nicht verstanden, wie es dazu kommen konnte, dass dieser besessene Mann in der Gegenwart von Jesus befreit werden konnte. Und genau diese Angst wirft eigentlich ein sehr beängstigendes Licht auf die Menschen und ja, eigentlich vielleicht auch auf alle Menschen, weil die Menschen sich in der Regel wohler fühlen in der Gemeinschaft mit dem Teufel als in der Gegenwart Christi. Und noch etwas hat ihnen hier Angst gemacht, nämlich den von mir jetzt übersprungenen Vers 36, den lese ich jetzt nochmal. Die aber, welche es gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war. Also sie wussten jetzt auch die ganze Geschichte, dass die Dämonen auch in die Schweine gefahren sind und dort wirklich Tausende von Schweinen umgekommen sind. Also die Heilung dieses Mannes war kein preiswertes Vergnügen. Es hat vielen Tieren und damit natürlich auch dem Wohlstand der Menschen hier das Leben gekostet. Und das zeigt uns auch, dass die Errettung aus der Macht der Finsternis für Jesus auch wirklich jeden Preis wert war. Und wer an seinen Gütern festhält, das lesen wir auch an anderer Stelle in der Bibel, der wird diese dann zwar vielleicht behalten können, aber er wird sein Leben verlieren. Und jeder Christ weiß und erlebt es wahrscheinlich jeden Tag selbst aufs Neue, dass wir versucht werden, eine Welt lieb zu gewinnen, für die es sich eigentlich nicht zu leben lohnt. Und obwohl wir gerettet sind, werden wir ja oft bewusst zu Sorgen, unehrlich verdientem Reichtum oder irgendwelchen zweifelhaften Vergnügen jeden Tag aufs Neue Nein sagen müssen, also den Preis zahlen müssen. Und ich möchte hier an der Stelle nochmal zusammenfassen, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir von dieser Angst gerettet, dass unser Leben hilflos einem Schicksal unterworfen ist. Und wir werden auch von der zerstörerischen Macht des Teufels und seiner Lügen gerettet. Und deshalb, weil wir das wissen dürfen, weil wir darauf vertrauen dürfen, sollen wir mutig als Überwinder leben. Das heißt, wir halten im Glauben an unserem allmächtigen Herrn Jesus fest und sind täglich bereit, den Preis der Nachfolge zu zahlen. Amen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir aufstehen und noch zusammen beten.